Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat Politik und Gesellschaft erschüttert. Ab heute will ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag den Fall aufarbeiten. Wir berichten gleich über den Auftakt. Außerdem, heute impfen in Bayern viele Hausarztpraxen gegen das Coronavirus. Wir sprechen mit einem Arzt, der heute Vormittag schon fleißig unterwegs war. Und Einzelhandel in der Misere und die Frage, was gilt denn nun? Dazu am Ende der Sendung eine Reportage aus Berlin. Es geht um den ersten rechtsextremen Mord an einem Politiker seit 1945 in der Bundesrepublik Deutschland. Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident und CDU-Mitglied, wurde am 1. Juni 2019 hinterrücks auf seiner eigenen Terrasse erschossen. Der Täter Stefan E. ist mittlerweile zu lebenslanger Haft mit Sicherheitsverwahrung verurteilt. Doch es gibt weiterhin offene Fragen. Wie konnte es so weit kommen? War es ein Einzeltäter oder steckt hinter dem Mord an Walter Lübcke ein rechtsextremes Netzwerk? Und was wusste der Verfassungsschutz? Diesen Fragen widmet sich ab heute ein eigener Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau beobachtet den Untersuchungsausschuss für uns und mit ihm kann ich jetzt sprechen. Herr Fittkau, wie haben die Sachverständigen heute die rechtsextreme Szene in Hessen beschrieben?
Zunächst muss man sagen, Frau Tran, dass ein Sachverständiger bisher geredet hat, das ist Joachim Tornau, der ist jetzt fast 4 Stunden mit den Abgeordneten zusammen. Er hat zunächst eine Dreiviertelstunde einen Vortrag gehalten über die rechte Szene in Nordhessen und jetzt gibt es die Befragung und die findet tatsächlich sehr intensiv statt. Was er im Vortrag schon deutlich gemacht hat, auch jetzt im Gespräch mit den Abgeordneten, die Szene ist sehr konstant seit 20 Jahren, man kennt sich gut, es sind etwa 100 Personen, die den harten Kern, wie er es formuliert hat, ausmachen. Die wechseln teilweise die Organisationsformen. Es gab eine starke Gruppe Freier Widerstand Kassel. Das waren eher Kameradschaften, freie Kameradschaften, die sehr prägend waren längere Zeit. Auch Stefan Ernst, der Lübcke-Mörder, und auch Markus H., der ja freigesprochen ist der Beihilfe, aber trotzdem ja von der Bundesanwaltschaft nach wie vor verdächtig wird, zumindest Mitwisser gewesen zu sein. Die kommen aus dieser freien Kameradschaftsszene in Nordhessen. Die gibt es aber jetzt in der Struktur nicht mehr, aber es gibt sozusagen sind quasi in andere Organisationen und Strukturen ausgewandert. Beispielsweise wurde erwähnt Kagida, der Kasseler Ableger von Pegida. Diese Kagida-Leute, die sind auch bei dieser Bürgerversammlung aufgetreten in Lofelden, wo Walter Lübcke damals ja gesprochen hat. Und dann Videoaufnahme ist ja dann auch verbreitet worden. Und da waren eben diese Kagida-Leute auch vor Ort. Das ist bisher auch im Prozess wenig beschrieben worden. Das hat der Sachverständige aber heute erzählt. Und weitere andere Strukturen. Burschenschaft Germania wurde genannt. Also eine recht konstante Struktur, die sich aber mal organisatorisch verändert.
Konstant und vor allen Dingen weit verbreitet. Kritik der Opposition richtet sich ja aber vor allen Dingen auch gegen den hessischen Verfassungsschutz. Wie schätzt der Sachverständige dessen Rolle ein?
Ja, man muss natürlich sagen, der hessische Verfassungsschutz hatte die beiden Hauptverdächtigen aus dem Lübcke-Prozess, vor allen Dingen auch den verurteilten Mörder Stefan Ernst, der ist ja geständig gewesen, auf dem Schirm. Also der Verfassungsschutz hatte ihn auf dem Schirm, aber hat ihn dann quasi vom Schirm verloren. Da wurde heute nochmal deutlich, auch in der Diskussion gerade mit den Abgeordneten, dass der Verfassungsschutz nicht automatisch die Beobachtung hätte einstellen müssen. Das heißt im Gesetz, nach 5 Jahren muss überprüft werden, wenn er 5 Jahre nicht aufgefallen ist mit Straftaten, muss überprüft werden, ob seine Akte beim Verfassungsschutz gelöscht wird. Das ist aber nicht kein Automatismus. Und da hat der Sachverständige heute gesagt, es hätte niemals passieren dürfen, dass ein so gefährlicher Rechtsextremist wie Stefan Ernst, der ja schon als Jugendlicher versucht hat, eine Asylunterkunft anzustecken, der auch gewalttätig geworden ist, gegenüber verschiedenen Menschen verurteilt worden ist, dass der jemals quasi aus diesem Beobachtungsstatus entlassen worden ist, das ist ein Fehler. Da wurde auch nicht widersprochen heute von den Abgeordneten. Also da ist ganz klar, das wird auch Thema sein noch der nächsten Monate, wie kann man sowas verhindern, wie kann der Mechanismus, dass der dann irgendwie nicht mehr unter Beobachtung ist, gestoppt werden.
Bereits 2014 gab es einen Untersuchungsausschuss zum rechtsextremen Mord an Halid Yozgat durch den NSU, ebenfalls in Kassel passiert. Wie groß ist Kassels Problem mit dem Rechtsextremismus? Gibt es da erste Erkenntnisse aus dem Ausschuss?
Ja, also die haben ein wirkliches Problem in Kassel, weil diese Szene eben auch sehr gewaltbereit ist. Das ist sehr deutlich. Stichwort NSU. Auch da wurde schon nachgefragt. Gibt es da klare Verstrickungen von Stefan Ernst und Markus Saar zum NSU? Das ist nicht ganz eindeutig, aber man kann davon ausgehen, dass, weil die Szene eben schon 20 Jahre so konstant ist, dass natürlich auch der NSU-Mord war 2006. Also das ist ja jetzt auch schon, auch in dem Lied ja auch in den 20 Jahren im Zeitraum, dass da durchaus Mitwisser waren, Unterstützer waren. Das ist eben sozusagen eine ganz wichtige Erkenntnis. Das gibt es sicher auch woanders, dass diese Rechten einfach auch lange zusammenhalten und dass sie sich gut kennen. Aber da muss man eben von ausgehen, dass all die Gewalttaten, die passiert sind in den letzten 2 Jahrzehnten, einschließlich des NSU-Mordes an Halit Yozgat, auch von der Szene aus unterstützt worden ist. Da hat der erste Sachverständige heute auch schon einzelne Namen genannt von Leuten, die auch dann wieder Kontakte hatten zu den NSU, zum NSU-Trio und dessen Umfeld. Aber das wird noch weiter Thema sein, auch weiterer Sachverständiger in den nächsten Wochen wahrscheinlich.
Und was sind erste Empfehlungen, die der Sachverständige von heute gibt?
Er empfiehlt beispielsweise, dass die Polizei sich besser aufstellt, was das Erkennen der rechten Szene angeht. Er hat gesagt, diese Kagida-Struktur zum Beispiel bei dieser Bürgerversammlung mit Walter Lübcke in Lohfelden, dieser, ne, gefilmten Bürgerversammlung, als es da auch diese Diskussion gab, das ist der Polizei gar nicht aufgefallen, dass das der eben zentrale Kagida-Leute, also der Kasseler Pegida-Ableger waren, die dort aufgetreten sind, zusammen mit Stefan Ernst und Markus Haar. Das ist nicht wirklich der Polizei bekannt gewesen. Und da muss einfach personell was passieren, ist die Forderung des Sachverständigen. Und das gilt natürlich auch für den Verfassungsschutz. Da sagt er, er hat mit anderen Verfassungsschutzämtern in Nordrhein-Westfalen bessere Erfahrungen gemacht. In Hessen ist es so, dass einfach nur das gesagt wird, was gesagt werden muss. Nordrhein-Westfalen, auch CDU geführt, Hessen CDU geführt. Nordrhein-Westfalen ist da viel kooperativer auch gegenüber Journalisten. So hat er es heute dargestellt. Das war für die Abgeordneten eine interessante Information.
Also heute noch viel Arbeit vor sich. Der Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke hat heute gestartet im Hessischen Landtag. Über den Auftakt habe ich gesprochen mit unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittgau. Vielen Dank. Keine Osterruhe fürs Impfen, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern verkündet. Rund um die Uhr soll im Freistaat geimpft werden, auch an den Feiertagen. Und damit das klappt, impfen ab heute auch 1500 Hausarztpraxen in Bayern gegen das Coronavirus. Doch gleich zu Impfbeginn schlägt die erneut entfachte Debatte um den AstraZeneca-Impfstoff ein. Wie der Impfstart bei den Hausärzten abgelaufen ist, kann ich jetzt mit Dr. Jürgen Büttner besprechen. Er ist Hausarzt in Roth bei Nürnberg und erster stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands. Guten Tag.
Hallo, grüß Gott, Frau Antran.
Herr Büttner, Sie waren bis vor einer Stunde noch fleißig unterwegs und haben geimpft. Wie lief der erste Vormittag ab?
Also es lief sehr gut ab mit den üblichen Problemen, ein bisschen mit Eindruckeln, Fahren über Kopfsteinpflaster. Es war der erste Patient eine Dreiviertelstunde zu früh da, wollte gar nichts versäumen. Wir hatten kurzfristig eine Absage, dann musste eine Reserveperson akquiriert werden. Hat sich aber alles dann im Lauf des Vormittags gut eingependelt und die Patienten, die wir dann zu Hause aufgesucht haben zum Impfen, die waren ausgesprochen dankbar, dass sie jetzt schon die Impfung erhalten konnten.
Also können Sie nach dem ersten Vormittag, dem ersten Tag schon sagen, wie das Angebot angenommen wird?
Hervorragend. Also das ist mit einem Wort beschrieben, hervorragend. Hohe Dankbarkeit bei allen, dass sie den Impfstoff bekommen haben. Wir haben ja AstraZeneca heute geimpft, gab aber überhaupt keine Diskussionen. Gut, wir hatten ausgewählt natürlich lauter über 80-Jährige oder gerade 80-Jährige. Und die waren unbeeindruckt von den abgelaufenen Diskussionen, Beschränkungen, die jetzt auch seit gestern wieder gelten.
Also inwiefern war denn da Beratungsbedarf da oder welche Fragen werden denn dann auch an Sie als Hausarzt gestellt?
Also ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass wir diese Information den Menschen von uns aus nahebringen mussten. Die meisten wollten davon gar nichts wissen, weil sie nicht Betroffene sind. alle jenseits der Altersgrenze 60. Wir haben darüber trotzdem berichtet. Wir haben dieses Stichwort der Hirnvenenthrombose erwähnt in den Aufklärungsgesprächen. Aber es gab keine intensiveren Nachfragen.
Wird sich das ändern, wenn Sie auch jüngere PatientInnen impfen werden?
Ja, das werden wir jetzt mal sehen. Uns sind in Bayern ja für die nächsten Wochen vorrangig BioNTech-Impfstoffe angekündigt worden, sodass sich jetzt diese Diskussion erstmal nicht schneller ergeben wird. Wenn Impfstoffdosen von AstraZeneca zur Verfügung stehen, dann wahrscheinlich eher über die Impfzentren. Dort können sich ja laut unserem Ministerpräsidenten sofort auch alle über 60-Jährigen vielleicht schon mal registrieren lassen. Die können aber ruhig auch bei uns in den Hausarztpraxen sich melden. Aber es hängt alles von den Impfstofflieferungen ab, wie das in den nächsten 4 Wochen dann für uns abläuft.
Kann ich da nochmal zurückgehen? Wie läuft es denn überhaupt ab? Melde ich mich bei Ihnen an, wenn ich sage, ach, der Herr Büttner, das ist mein Hausarzt, ich habe jetzt gehört, der impft, kann ich mich da auch anmelden? Wie funktionieren die Abläufe?
Ja, selbstverständlich. Wir haben bei uns, das ist ein Angebot unseres Berufsverbandes, eine elektronische Meldemöglichkeit, also über die Homepage einen Button klicken, seine Daten eingeben. Dann haben wir sofort eine Antwortmöglichkeit. Das macht uns das Leben ein bisschen einfacher. Selbstverständlich kann ein Patient aber auch, wenn er sein Rezept abholt, seine Überweisung abholt, sich an der Rezeption registrieren lassen. Und wir erfassen das also in Form schlichter Listen, Excel-Tabellen und dann sortieren wir im Rahmen der Priorisierung. Ich habe immer wieder jetzt gesagt, mal mit dem Blick nach links und rechts, wo ist eine besondere Dringlichkeit, auch wenn vielleicht das Alter noch nicht dafür sprechen würde. Also da muss man ein bisschen so, das ist unser Hausarztgeschäft. Wir kennen die Leute, wir wissen, wo es brennt und wo es vielleicht dringender notwendig ist. Jetzt mal beim 71-Jährigen und der gesunde 79-Jährige wartet halt noch eine Woche.
Wie viele Menschen können Sie auf diese Weise bis nach Ostern impfen?
Wenn Sie den Zeitraum jetzt so eng nehmen nach Ostern, also wir hatten ja heute 20 Impfdosen für etwa 1.600, 1.700 Hausarztpraxen in Bayern. Wir werden nach Ostern ja umschwenken auf den BioNTech-Impfstoff. Wir werden morgen erst erfahren, wie viele Impfdosen wir pro Praxis erhalten. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt mal mit 50 Impfdosen vielleicht starten können nächste Woche und dann aber auch mit allen Praxen, die sich gemeldet haben. Das sind also auf jeden Fall mal 6.000. Könnte schon eine ganz gute Zahl zusammenkommen. Voraussetzung, der Impfstoff wird auch so geliefert.
Und dann geht es ganz ruckzuck.
Dann geht es hoch. Wir sollen bis Ende des Monats wöchentlich steigende Lieferdosen bekommen, sodass also im Schnitt sicherlich jede Praxis zwischen 50 und 100 Dosen pro Woche ohne weiteres verimpfen kann. Großpraxen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist dann schon von den Kapazitäten jeweils ein bisschen abhängig.
Ab heute impfen in Bayern 1.500 Hausarztpraxen gegen das Coronavirus. Über seine Erfahrungen am ersten Tag habe ich mit Dr. Jürgen Büttner gesprochen. Er ist Hausarzt in Roth bei Nürnberg und erster stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Der Deutsche Städtebund warnt vor einer Pleitewelle im Einzelhandel. Über 82.000 Geschäfte könnten die Pandemie nicht überleben. Und damit würden auch 450.000 Jobs auf der Kippe stehen. Kurzum, der Einzelhandel ächzt in der Pandemie, auch wegen der immer neuen Verordnungen. Erst hieß es alles zu, alles dicht. Danach Click und Collect, also online bestellen, vor Ort abholen. Es ging weiter mit Click und Meet, Online-Termine für Vor-Ort-Shopping. Doch der neueste Beschluss des Berliner Senats macht diese Terminbuchungen erstmal wieder überflüssig. Stattdessen setzt man nun auf Corona-Tests. Die neue Verordnung sorgt in der Hauptstadt für viel Verwirrung, wie Claudia van Laak am Vormittag feststellen konnte.
Die Schlossstraße im Berliner Bezirk Steglitz. Mehrere Einkaufszentren, Malls, Kaufhäuser, Modeketten. Ein Sicherheitsmann erklärt die neuen Regeln. Einkaufen nur mit einem negativen Corona-Test.
Und wo ist jetzt das nächste Testzentrum?
Einfach hier über die Straße und dann links rüber gucken, dann sehen Sie schon die Schlange. Okay. Gleich auf der Ecke.
Hallöchen. Tag. Sie möchten zum Schnelltest wahrscheinlich?
Ja, wir hatten auch einen Termin gemacht, aber haben gerade erfahren, dass ein Termin überhaupt nichts nützt.
10, 15 Leute warten vor dem Testzentrum, mal mit mehr, mal mit weniger Abstand. Die Einkaufszentren selber bieten keine Testmöglichkeit an. In der Kürze der Zeit sei das nicht machbar gewesen, heißt es. Am Samstagabend kam der Senatsbeschluss. Deshalb hatten die Einzelhändler nur 2 Werktage, um sich auf die völlig neue Situation einzustellen. Schon seit 7 Uhr morgens ist das Testzentrum offen. Die Schlange davor wird immer länger.
Ich will malern und muss mir Malerutensilien holen. Und da brauche ich das auch, was ich eigentlich, sagen wir mal vorsichtig, völliger Quatsch finde.
Ich teste wegen Shoppen und wegen Osterurlaub. Ich habe gestern die E-Mail bekommen, dass ab heute bei IKEA nur noch Einlass mit negativem PCR-Test ist und habe das dann dementsprechend als Anlass gestern Abend genommen, heute Morgen noch einen Termin zu buchen.
Ich verstehe tatsächlich auch den Unterschied nicht, warum ich in den Supermarkt ohne Test darf und in ein normales Geschäft, wo ja das viel reglementierter ist, auch von der Anzahl, wo sehr viel mehr auf Abstand geachtet wird. Also den Sinn, warum man jetzt in einigen Geschäften das braucht, in anderen nicht, verstehe ich tatsächlich nicht.
In der Tat, logisch ist die neue Verordnung nicht. Den Buchladen können Kundinnen und Kunden ohne Test betreten. Buchläden waren in Berlin nie geschlossen. Das Schreibwarengeschäft nebenan auch. Das Modegeschäft links davon allerdings nicht. Eintritt nur mit negativem Test, sagt der Verkäufer.
Sie machen einen Corona-Test.
Corona-Test?
Ja.
Ach, Sie haben eigentlich einen Termin heute.
Ja. Die Kundin ist verwirrt, zeigt auf das Display ihres Handys. Hier, ich habe einen vorher gebuchten Termin, sagt sie. Nein, Eintritt nur mit Test, bekräftigt der Verkäufer. Wo sie den machen könne? Beim Hausarzt, lautet die Antwort. Offensichtlich ist der Verkäufer schlecht informiert. Sinn und Unsinn der neuen Regel. Auf der Straße gehen die Meinungen auseinander.
Also ich finde das gut, dass das einen Anreiz bietet zum Testen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe es bis gestern Abend gar nicht gewusst, dass ein Test pro Woche kostenlos ist. Die Nachricht ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Wenn ich die Leute wegsperre, ist klar, dass die Zahlen runtergehen. Und wenn ich sie wieder freilasse, in dem Sinne, gehen die Zahlen wieder hoch. Also ist das völliger Quatsch, was die machen. Die sollen es offen lassen, dann gehen sie halt mal hoch und gehen wieder runter.
Trotz einer Inzidenz von 142 hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin nicht die zuvor von Bund und Ländern vereinbarte Notbremse gezogen. Der regierende Bürgermeister Michael Müller begründet das Öffnen der Geschäfte verbunden mit einer Testpflicht so.
Jeder Test, der gemacht wird, im beruflichen Umfeld oder wie bei den Lehrerinnen und Lehrern im schulischen Umfeld, oder wenn ich mich jetzt hier im Einzelhandel bewegen will, jeder Test schützt ja nicht nur in diesem konkreten Begegnungsbereich, sondern ja dann auch darüber hinaus, wenn ich nach Hause komme, im privaten Bereich, in der Familie und im Freundeskreis.
Das Problem, offene Geschäfte führen zu einer hohen Mobilität. Wenn gleichzeitig lange Schlangen und Menschenansammlungen vor den Testzentren entstehen, erhöht sich die Ansteckungsgefahr. Das genaue Gegenteil dessen, was derzeit geboten ist. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp sagte erst vor kurzem,
dass wir im Grundsatz Kontakte reduzieren und Mobilität runterfahren müssen, und zwar in einer bestimmten Menge, damit das überhaupt eine Wirkung hat.
Dazu kommt die Lage im benachbarten Brandenburg. In 15 von 18 Kreisen und kreisfreien Städten wurde die Notbremse gezogen. Überall dort sind Kaufhäuser, Modeläden und Shoppingmalls geschlossen. Also fahren die Brandenburgerinnen und Brandenburger so kurz vor Ostern nach Berlin. Und das bedeutet volle Züge, volle S-Bahnen und volle Einkaufsstraßen.
Wie Berlins Einzelhandel auf die neueste Corona-Verordnung reagiert, Claudia van Laak hat für uns in der Hauptstadt nachgefragt. Das geplante Nachhilfeprogramm von Bund und Ländern ist gleich Thema bei den Kolleginnen von Campus und Karriere, direkt nach den Nachrichten. Und damit endet Deutschland heute am Mittwoch mit Beiträgen aus Berlin, Bayern und Hessen. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und freundlich.